Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im 5. Buch Mose, im 6. Kapitel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, nachdem im 5. Buch Mose dem Volk Israel die Gebote aufgetragen und überliefert sind, wird noch einmal eingeschärft in besonderer Weise und als sozusagen Ur- und Grundbekenntnis der israelitischen Religion: Höre Israel, und dann folgt das erste Gebot: Gott ist der Herr allein. Es gibt nur diesen einen Gott, jedenfalls für Israel. Es gibt nur diesen einen Gott, wenn wir uns dem biblischen Glauben anschließen, jedenfalls für uns. Es gibt diesen einen Gott und keinen weiteren. Ich hatte Konfirmandenunterricht in Höchst an der Nidder. Das ist immer sehr eindrücklich. Ich fahre da ganz gerne hin, weil ich da viel lerne von den Konfirmanden. Die sind völlig auf dem Kiviv, was so moderne Lebensformen angeht. Das Handy ist gewissermaßen angewachsen und so weiter. Und einer brachte aus dem Religionsunterricht den Teaser mit: Die Lehrerin habe gesagt, der Gott, an den wir glauben, sei derselbe wie Allah. Und das war wohl ein ziemlich aussichtsreicher Versuch, wie viel vom Konfirmandenunterricht er damit aus dem Gleis bringen könnte. Nach ungefähr der Hälfte der Zeit waren wir mit dem Thema Islam und Christentum auch so weit durch, dass die Gemüter sich beruhigt hatten. Man kann das theologisch sehen und kann sagen, nach dem, was die Bibel sagt, gibt es nur einen Gott. Man kann das aus der Perspektive Gottes gewissermaßen sagen, oder man kann es aus menschlicher Perspektive versuchen zu begreifen. Das Blöde ist, dass nur die menschliche Perspektive allein uns zur Verfügung steht. Wir können auf Gottes Blickwinkel nur so weit zugreifen, wie er selber uns verrät, wie er die Dinge sieht. Aber menschlich gesprochen gibt es zwischen muslimischem Glauben und christlichem doch eine ganz erhebliche Handvoll von Unterschieden, die so signifikant sind, dass man vielleicht sagen kann, es ist doch irgendwie nicht alles dasselbe. Besonders die Konfirmandinnen waren recht beeindruckt über das, was der Islam, zumindest offiziell, über die Frauen zu sagen hat. Dagegen ist unsere Frage der Frauenordination, die gelegentlich in unserer Kirche diskutiert wird, eine harmlose, eher harmlose Kleinigkeit. Da geht es ums Ganze in dieser anderen Weltreligion. Der Gott des Alten Testaments jedenfalls, der Gott Israel, stellt den Anspruch, dass sein Volk auf ihn hören soll und dass er der Herr allein ist. Und das soll bitte gelebt werden und dazu führen, dass die Menschen Gott lieb haben. Und wenn man sich klar macht, was wir Gott verdanken, dann fällt es ja auch irgendwie leicht, und scheint natürlich zu sein, ihn lieb zu haben. Wir reden jetzt nicht von der zweiten Hälfte des Doppelgebots, vom Gebot der Nächstenliebe. Der Nächste ist manchmal ein harter Brocken, aber den lieben Gott kann man ganz gut mögen, wenn man sich klar macht und imstande ist zu glauben und sich vorzustellen, dass unser Leben, dass unsere Welt aus seiner Hand kommt. Dass er uns diesen Tag heute geschenkt hat. Und dass er vielleicht uns morgen einen neuen Tag schenkt, an dem wir leben dürfen, genießen, was er uns gibt, in Anspruch nehmen, womit er uns versorgt und miteinander teilen, was in unserem Leben und in unserer Welt vorhanden ist. Gott liebhaben, und zwar von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Das klingt beinahe so, als ob der Philosophielehrer versuchte, das platonische Menschenbild zu beschreiben, ist aber ganz anders gemeint. Das sind nicht Einzelteile, sondern was hier vom Menschen gesagt wird, hat uns jedes Mal komplett im Blick und sozusagen auf dem Korn. Wenn mir gesagt wird, ich soll Gott von ganzem Herzen lieb haben, dann heißt das, ich bin auf Gott hin geschaffen. Anfangs der Bibel lesen wir, der Mensch sei geschaffen zum Bild Gottes. Das heißt auch zum Gegenüber. Gott will mit uns zu tun haben und wir sollen und dürfen mit Gott zu tun haben. Wir sollen Gott lieb haben von ganzer Seele. Die Seele ist biblisch alttestamentlich das am Menschen und der Mensch als solcher, der gerne lebt, der irgendwie am Leben hängt und zu dessen Leben wesentlich alles gehört, worin sich Leben eben äußert. Und das heißt atmen. Einer, der nicht mehr atmet, um den muss man sich Sorgen machen, ob er noch am Leben ist, ob man ihm vielleicht wieder helfen kann zu eigener Atmung. Es heißt auch essen und trinken und es heißt reden. Es gibt Menschen, einer steht hier auf der Kanzel, bei denen könnte man denken, wenn der mal stirbt, muss man den Mund extra totschlagen, damit er dann Ruhe gibt wenigstens. Reden gehört dazu, für ganz viele von uns. Ich gebe es zu, ich höre das gerne, wenn ich selber rede. Es ist Äußerung meines Lebens, meiner Lebendigkeit. Und mit aller Kraft sollen wir Gott lieben. Das heißt, das darf deutlich werden, soll deutlich werden an unserem Verhalten. Nur einen Gott, das kriegt Israel eingeschärft. Das scheint heute nicht das Problem zu sein. Eher scheint die Frage zu sein, gibt es überhaupt einen Gott? Und wenn es einen gibt, hat er was zu tun mit uns? Und was ist eigentlich ein Gott? Luther hat im großen Katechismus eine geniale Definition gefunden, was menschlich gesehen eigentlich ein Gott ist. Er schreibt, das ist das, was ich lieb habe. Nicht ganz wörtlich. Er schreibt, das, was mir eben Halt und Orientierung gibt für mein Leben. Das, woraufhin ich mein Leben ausrichte, was ich eben lieb habe und verehre von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit aller meiner Kraft. Wenn wir probehalber mal mit dieser Gottesvorstellung arbeiten, dann stellen wir schnell fest, dass jeder heute ein ganzes Pantheon hat von wichtigen Dingen, wichtigen Menschen, wichtigen Wesenheiten und wichtigen Vorstellungen. Dingen, denen wir vertrauen, die wir lieben und auch Sachen, die wir fürchten. Da gibt es den Gott, der terminkalenderartig aussieht. Der ist begreifbar. Dann gibt es einen, der hat ähnliches Format, das Smartphone, das Handy. Es gibt den Gott, der draußen sonntags und auch werktags reichlich verehrt wird, von Menschen, die sagen, das Wichtigste ist die Gesundheit, ich muss fit bleiben. Gesundheit ist natürlich wichtig, aber manchmal nimmt es gottesdienstliche Züge an, wie hier im Wald spazieren gegangen wird. Es ist feierlich, wunderbar anzusehen. Ich gehöre eher einer anderen Religion an. Ich sitze auf der Bank vorm Pfarrhaus und schaue Menschen zu. Und manche bleiben stehen und dann können wir uns unterhalten und vielleicht auch verständigen. Das ist ganz schön. Verschiedene Sachen, die uns wichtig sind. Leistungsfähigkeit im Beruf oder überhaupt im Leben. Es gibt vieles, das ganz wichtig sein möchte, das Vorrang gewinnen will in unserem Dasein. Und es gibt dazu das Gebot Gottes, dass er an erster Stelle stehen will und sonst niemand. Sonst nichts so wichtig wie unsere Beziehung zu unserem Gott. Was kann uns helfen, dass wir da mit Gott ins Reine kommen und mit ihm auf dem Weg sind und auf dem Weg bleiben? Israel kriegt einige Empfehlungen im 5. Buch Mose, zum Beispiel diesen Abschnitt, unseren Predigtext, als Morgen- und Abendgebet zu brauchen. Jeden Tag vor Antritt des Tagewerks sich deutlich zu machen, es gibt einen, aus dessen Hand kommt dieser Tag und mein Leben. Und abends die Chance nutzen, zurückzugeben, was am Tag war, Gott wieder in die Hände zu legen, was er uns anvertraut hat an Zeit, ihm vor Augen zu malen. Er hat es natürlich beobachtet den Tag über, aber wir können es aussprechen vor ihm, was gelungen ist oder was nicht gelungen scheint. Dann gibt es die wunderbare Ausführungsanweisung: Macht euch ein Zeichen zwischen die Augen. Das könnte eine Tätowierung auf der Stirn sein. Das wäre eine Sache, die richtig cool aussähe. Ein Ausrufezeichen. Also wer Mut hat, keinen Delfin irgendwo in der Bikini-Zone, sondern ein Ausrufezeichen auf der Stirn oder ein Fragezeichen. Aber als Hinweis auf den Gott, der uns ausrichtet, vielleicht doch eher das Ausrufezeichen oder ein Doppelpunkt. Ich glaube, ich lasse mich gar nicht tätowieren. Die Israeliten haben das anders geregelt. Die haben Gebetsriemen mit einer kleinen Kapsel. Und da ist auf Papier geschrieben genau dieser Bibelabschnitt drin. Dann hat man es physisch spürbar. Das kann man nicht übersehen, was man hier auf der Stirn trägt. Anders als die Tätowierung, man spürt es. Man wird daran erinnert, Gott mit seinem Wort ist bei mir. Er gibt die Richtung vor. Und ein Zeichen auf der Hand. Der gleiche Riemen, der die Hände umschlingt und bindet an Gottes Gebot und Weisung. Ein Zeichen an der Tür, das kann helfen beim Betreten und Verlassen des Hauses. Man wird daran erinnert, welcher Geist da wohnen soll. Und überhaupt Gottes Gebot zu Herzen nehmen. Und wenn wir das tun, dann wird das wie von selber dazu führen, dass wir es auch weitersagen. Es gibt in diesem Vers zwei hervorgehobene Buchstaben im hebräischen Druck des Alten Testaments. Das ist ganz wunderbar. Normalerweise ist das diese schöne Quadratdruckschrift, die man irgendwie im ersten Semester zu entziffern lernt und es dann hoffentlich nie wieder vergisst. Und die Buchstaben sind alle ungefähr gleich groß, ein paar sind etwas schmaler, ganz wenige haben eine Ober- oder Unterlänge. Und hier sind im Drucksatz ganz herkömmlicher hebräischer Bibelausgaben zwei Buchstaben deutlich größer. Wer es noch nicht gesehen hat beim Übersetzen dieses Abschnittes, schlage es nach. Das sieht ganz malerisch aus. Und die beiden Buchstaben zusammen bilden ein Wort. Und das heißt auf Deutsch Zeuge. Das ist der weitersagt, was er erfahren hat. Das ist der Mensch, der etwas erlebt hat und es nicht für sich behalten kann, sondern sagt, das müssen meine Nachbarn, das müssen vor allen Dingen meine Kinder, das müssen meine Enkelkinder, soweit vorhanden auch, erfahren. Das muss weitergehen, in die nächste, in die übernächste Generation und weiter. Ich sorge dafür, dass die Menschen um mich herum das erfahren. Weitersagen, dass aus dem Herzen sich das äußert, was uns das Herz erfüllt und erfreut. Hilft das? Ist das eine brauchbare Anweisung zum Halten des ersten Gebotes? Liebe Schwestern und Brüder, ich habe den Verdacht, wir könnten uns den kompletten Unterarm bandagieren mit dem ersten Gebot. Wir könnten es nicht nur an die Tür hängen, sondern auch an alle Fenster und an den Kühlschrank, außen und innen. Wir können unablässig darüber reden, sodass für andere Menschen der Kontakt mit uns sehr beschwerlich und sehr mühsam wird. Das bringt nichts, außer einem schlechten Gewissen, weil ich es im entscheidenden Moment dann doch nicht bedacht habe. Weil ich im entscheidenden Augenblick dann doch nicht mit ganzem Herzen bei meinem Gott war. Weil ich es dem einen Menschen dann doch nicht mich zu sagen getraut habe. Es bringt nichts, solange wir damit bei uns selber bleiben. Solange das ein Gebot ist, in dessen Erfüllung ich versuche, ich Gott näher zu kommen. Solange ich meine Liebe auf Gott ausrichten will, wird das nichts. Es geht anders. Das erste Gebot ist eine Angelegenheit des Glaubens. Luther hat ganz recht festgestellt, der Glaube ist eigentlich die Erfüllung des ersten Gebotes. Bei den anderen, Nummer 2 bis 10, ist relativ klar, was man tun oder vermeiden soll. Relativ klar heißt nicht, dass einem das in jeder Lebenslage passt, dass man damit einverstanden ist und es auch hält. Aber es ist leider ziemlich unmissverständlich, was Gott da von uns will. Das erste Gebot halten wir im Glauben. Wo kriegen wir den her? Gott selber wirkt in uns Glauben durch den Heiligen Geist. Wo wir uns nicht mehr auf andere Götter verlassen, da bietet uns Jesus Christus die Versöhnung mit dem himmlischen Vater. Da sorgt er dafür, dass wir mit Gott ins Reine kommen. Ich Gott lieben, das ist nicht der Anfang der Geschichte meines Glaubens, sondern ein weiterer Schritt. Es fängt damit an, dass Gott mir seine Liebe erklärt und zuwendet. Es fängt damit an, dass Gott mich beschenkt mit allem, was ich zum Leben brauche, auch geistlich. In diesen Tagen gibt es die schöne Geschichte vom letzten Sonntag her, von dem aufgedeckten, zerstörten Dach in dem Haus des bedauernswerten Hausherrn, der Jesus aufgenommen hat. Und dann ist es voll und dann kommen 4 Menschen und bringen ihren gelähmten Freund und sagen, der muss auch zum Heiland und machen das Haus kaputt. Es ist ihnen ganz egal, ob das Dach wiederherzustellen ist. Mir tut der Hausbesitzer von tiefem Herzen leid. Aber es ist ein Vorbild, wie diese 4 mit ihrem Freund umgehen, ihn zu Gott bringen. Als mein Weg mit dem Herrn Christus offiziell angefangen hat, als er sich in aller Form zu meinem Leben und zu mir erklärt hat, da war ich ein so junger und so verhältnismäßig sehr leichter Mensch, dass es keine 4 Freunde brauchte. Es haben 3 gereicht, meine Eltern und mein Taufpate. Auf eigenen Füßen wäre ich nicht in die Kirche gekommen, das war undenkbar. Aber ich bin dahin gelangt, dass Gott zu mir gekommen ist. Und das Wunderbare an dieser Begegnung, zu der ich so gar nichts konnte, war, dass Gott sich festgelegt hat und dass das über alle Widrigkeiten des irdischen Lebens hinweg gelten soll. Dass er mich da beschenkt mit seinem Heiligen Geist und dass er sein Geschenk täglich und reichlich erneuert. Jesus Christus bietet uns die Versöhnung mit dem himmlischen Vater. Und der Geist Gottes gebraucht uns als lebendige Zeichen seiner Gegenwart. Das sagt ja auch was. In einem Ort wie Oberursel, wenn es Menschen gibt, die sagen, wir müssen die kirchliche Hochschule vergrößern. Wir brauchen dringend eine Baugenehmigung und Kohle für ein neues Gebäude. Die alten reichen nicht mehr. Die tun es nicht mehr. Es ist ja nicht nur so, dass wir den Bürgermeister einladen zu so einer Feier, damit er ein paar freundliche Worte sagt und sieht, was wir Tolles machen. Sondern es ist auch so, wo der Bürgermeister redet, da ist die Taunuszeitung nicht fern. Und da wird ein schöner Artikel stehen über das, was wir im Glauben zuversichtlich für geboten halten. Wie kommen wir eigentlich zu dieser Zuversicht und zu diesem geistlichen Heldenmut? Sicher nicht so, dass jemand geguckt hätte, was können denn wir? Der Architekt hat das sehr menschlich mit Shakespeare versucht zu erklären. Aber ich glaube, es steckt was anderes dahinter. Ich glaube, es steckt dahinter, dass Gott genau uns gebraucht zum Zeugnis von einer Zuversicht, die er selber in unserem Leben, in unserem Herzen versteckt hat. Und die uns tatsächlich auf den Weg bringen kann, zu sagen, so unwahrscheinlich es scheint, die Kirche Jesu Christi in unserer Welt hat Zukunft. Die ist nicht auf dem absterbenden Ast. Die ist nicht so weit, dass demnächst der Letzte das Licht ausmachen muss und die Tür zu, sondern das geht weiter. Nach dem Willen Gottes sollen wir leben mit seinem Gebot und das heißt auch mit seiner Fürsorge und mit seinem Segen. Mit seinem Heiligen Geist, der uns hinweist durch Gottes Wort auf den, in dem Gottes Wort Mensch geworden ist, uns zugute. Gottes Geist, der uns hinweist auf das Heil, auf das Leben in Jesus Christus. Durch ihn sind wir verbunden mit Gott in Zeit und Ewigkeit. Und weil das sein Beschluss ist und nicht primär meiner, weil ich mir das nicht ausgedacht habe, sondern weil Gott es wollte, deswegen gilt es auch in Zeit und Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.